Unser Text ist Markus 5, den werden wir uns heute anschauen. Wir steigen mitten in Markus 5 ein. Wir haben ja eine Predigtreihe und wir haben Teile des 5. Kapitels schon gehört. Vor 2 Wochen in meiner letzten Predigt aus der Serie. Und wir sehen in Markus 5, dass Jesus gerade von einem Ort kommt, wo Menschen ihn abgewiesen haben und ihn drum gebeten haben, hey Jesus, wir haben dich so gern, bitte geh wieder. Deine Präsenz, die macht uns unruhig und die halten wir nicht aus, bitte geh wieder. Und wir haben gesehen, dass Jesus prompt ins Boot steigt und geht. Wenn er nicht erwünscht ist, dann geht er dorthin, wo er willkommen ist. Und die Passage, die wir uns heute anschauen aus Markus 5 ab Vers 21, da sehen wir, dass Jesus bei Menschen ankommt, die ihn willkommen heißen. Wisst ihr, das Interessante ist dabei, dass wenn wir die Bewegung von Jesus anschauen, wo er hingeht und welche Menschen er berührt und segnet und in seine Nachfolge ruft, da sehen wir im 5. Kapitel, dass er diesen Weg über den See mit dem Boot, wo es dann einen großen Sturm gab, nur gemacht hat am Ende für eine einzelne Person. Dieser besessene Mann, der total verrückt war, den er dann befreit hat von bösen Geistern, der ihm dann nachfolgen wollte und der gesagt hat, bleib du hier mein Missionar in deiner Gegend und dann fährt er wieder weg. Was für ein Aufriss, was für ein Aufwand, nur für eine Person. Da war keine Masse, keine Menge, wo Leute gesagt haben, lass uns hier eine Gemeinde gründen, sondern nur eine Person. Und diese Person, es ist Jesus wert zu sagen, ich gehe dir nach und wenn mein Job hier erfüllt ist, dann gehe ich wieder. Ich muss ganz kurz Halt machen. Hey, voll cool, dass du da bist, mein Cousin Alfred. Du darfst jetzt mal aufstehen und wir geben ihm einen Applaus. Das ist richtig krass. Was suchst du hier? Wie krass. Alfred ist mein Cousin, ist einer der liebsten Menschen in meinem Herzen. Und ich bin mega dankbar, dass du da bist. Gott segne dich. Das ist fies. Okay, kommen wir wieder zurück zum Thema. Jesus geht den einzelnen Menschen nach. Er freut sich natürlich über große Massen, aber er sieht den Einzelnen. Und das sehen wir auch in unserer jetzigen Passage. Unser heutiger Titel der Predigt heißt Das unerwartete Durchhalten. Und wir haben gesehen, dass es bei Jesus in der Nachfolge nicht nur, also wir haben vorletzte Woche gelernt, auch Stürme können in der Nachfolge drin sein. Stürme sind nicht ausgeschlossen, wenn wir an Gott glauben und wenn wir Jesus lieben und ihm nachfolgen wollen. Jesus führt uns unter Umständen sogar in diese Stürme hinein. Und wir werden heute lernen, dass Verzögerungen, Durchstrecken, wo wir warten und durchhalten müssen, auch nicht ausgeschlossen sind in der Nachfolge, sondern ein Teil dessen sind, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Verzögerungen von Gottes Handeln in unserem Leben erfahren. Und Jesus möchte seinen Jüngern in dieser Passage, die wir gleich nochmal uns anschauen werden, möchte er ihnen beibringen, unzumutbare Zustände auszuhalten. Auszuharren, geduldig zu warten, durchzuhalten. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Kapitel beschäftigen, denn das ist eine Wahrheit, die wir oft vergessen. Wenn wir lange dabei sind und eigentlich das Evangelium von Jesus in- und auswendig wissen, die Geschichte, die wir gleich lesen, die kennt jeder gute Christ. Jeder, der ein bisschen fromm ist, der kennt diese Passage. Aber so oft ist es in unserer Nachfolge, geht es ja nicht auch manchmal so, wann her? Wann geht's weiter? Wie sieht's aus? Wie lange soll ich noch warten? Ist es wirklich das, was du von mir erwartest, hier eine wirklich unzumutbare Situation auszuhalten? Mir steht's hier. Siehst du das nicht? Das kann doch nicht sein. Wenn du mich liebst, dann wirst du jetzt schnell eine Lösung schaffen. Kennen wir nicht diese Gedanken? Kennen wir nicht diese Emotionen? Und Jesus macht gleich ganz zu Beginn seinen Jüngern klar, hey Leute, dieses Prinzip müsst ihr verstehen in der Nachfolge. Das wird euch euer Leben lang begleiten. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. So, wir lesen jetzt Vers 21 bis 24. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Uns wird auf einmal eine Person vorgestellt, die Jesus nachläuft, die auf Jesus zukommt. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was das für eine Person ist. Es ist ein Synagogenvorsteher, so eine Art Kirchenleiter, Gemeindeleiter, kannst du dir das vielleicht so vorstellen, der die Gottesdienste in der Synagoge organisiert, der schaut, dass alles in der rechten Ordnung funktioniert, dass die Prediger auch pünktlich kommen und auch nicht zu lange predigen und die Versammlung nicht zu lange durchhalten muss bei seiner Predigt. Also der hat sich um den Synagogen-Gottesdienst gekümmert und war sozusagen die Ansprechperson. Was ist das für eine Person? Sie ist fromm. Sie ist gottesfürchtig. Sie ist angesehen in der Stadt. Sie ist vorbildlich und respektiert. So, mit so einer Person haben wir es hier zu tun. Und so eine Person, so ein Synagogenvorsteher geht jetzt zu Jesus und sagt, ich brauche Hilfe. Warum ist das eine Besonderheit, dass ausgerechnet jetzt irgendwie so ein Synagogenvorsteher kommt? Und was möchte Markus uns damit sagen? Wenn du die Predigtreihe verfolgt hast und das Markus-Evangelium kennst, dann wirst du schon im zweiten Kapitel gesehen haben, dass die religiöse Elite Israels mit Jesus Konflikte hatte. Und sie das, was Jesus gemacht hatte, für nicht gut hießen. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, den Typen müssen wir umlegen. Der ist uns ein Dorn im Auge, den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Und in dieser Dynamik ist gerade Israel unterwegs, dass Jesus irgendwie was Neues bringt und die alteingesessenen religiösen, frommen Eliten sitzen da und die sind haben den Mega-Hass auf Jesus. Jairus ist ein Teil dieser religiösen Elite, versteht ihr? Er gehört eigentlich mit zu dieser Bewegung, die sich eigentlich von Jesus abkapseln möchte. Und diese Abkapselung von Jesus geht bis auf den heutigen Tag, meine Lieben. Das ist nicht eine kleine Empfindung, sondern das ist ein tiefer Hass in den religiösen Leitern bis heute. Diesen Jesus, von dem wollen wir nichts wissen. Versteht ihr? Und das beginnt dort schon. Und Jairus ist konfrontiert mit Leuten, die Jesus nachlaufen und einer religiösen Elite, die sagt, den müssen wir umbringen. Und aus so einer Masse kommt Jairus raus. Er weiß, es ist nicht angesagt, es ist nicht hip, zu Jesus zu gehen. Das ist nicht respektiert, wo man sagt, gut, dass er jetzt mal zu Jesus geht. Das ist ein Riesenwagnis für ihn, zu Jesus zu gehen, seinen Ruf zu verlieren als derjenige, der eine Synagoge, so eine kleine Gemeinde vielleicht wie hier, repräsentiert und als Vorbild für die Menschen dasteht. Und die Frage ist doch, was veranlasst diesen Jairus, der doch so fromm ist, der doch so im Glauben steht, was veranlasst ihn, sich gegen die religiöse Elite zu stellen und zu Jesus? In seinem religiösen System gibt es keine Hoffnung. Merkt ihr das? In seinem religiösen System, wo er ist, so schön das ist, das zu zelebrieren und Woche für Woche, es gibt keine Hilfe. Und so sind auch manche hier in unserem Land in religiösen Systemen gefangen, durchaus auch in christlichen Systemen. Und sie merken, wenn es richtig in die Not kommt in meinem Leben, gibt es hier keine Hilfe. Warum? Weil Christus nicht präsent ist. Wenn du auf der Suche nach einer gesunden Gemeinde bist, wo du Hilfe und Hoffnung haben kannst, dann such eine Gemeinde, wo Christus gepredigt wird, wo Christus präsent ist, wo sein Name geehrt wird und sein Wort gepredigt wird. Wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo das nicht im Zentrum steht, dann hast du ein religiöses System, was vielleicht ganz nett ist. Aber wenn du in die Not kommst und eine Durchstrecke durchhalten musst und Hilfe brauchst, dann wirst du merken, das Ganze, das taugt nichts. Und Jairus merkt,
hey, eigentlich, ich investiere mein ganzes Leben in dieses Ding, das ist meine Ordnung, da kennt mich jeder, ich bin angesehen. Aber was nutzt das alles, wenn der lebendige Gott nicht in mein Leben eingreift? Einige müssen sich auch unter uns von religiösen Systemen verabschieden. Wir sehen an Jairus, dass Menschen oft, und das ist doch fast immer so, erst dann zu Jesus kommen, wenn es schon zu spät ist. Wenn es nicht mehr geht. Wenn es nicht mehr geht, dann fällt Menschen ein, da war doch was. Da ist doch jemand. Und das ist auf der einen Seite echt eine starke Nachricht, auf der anderen Seite aber auch echt eine betrübende Nachricht. Stark insofern, Jesus ist sich nicht zu schade, um als Notnagel für uns zu fungieren. Versteht ihr? Er ist bereit zu sagen, ich bin deine letzte Option, ich bin das Letzte auf deiner Liste, was du ausprobierst. Okay, wir haben einen guten Jesus. Jesus ist mega nachsichtig mit uns. Aber menschlich ist das so betrübend zu sehen, dass Jairus erst so spät kommt. Was sagt unser Text? Hat sie gerade ein kurzes Fieber bekommen? In welcher Phase steckt sie? Sie ist in ihren letzten Zügen. Sie ist kurz davor abzusterben, abzukratzen. Und in dem Augenblick kommt Jairus und sagt, Jesus, jetzt brauche ich dich. Ich möchte dich fragen, wenn du gerade in einer Notsituation bist, wo du merkst, es ist so viel turbulent gerade und mir vergeht alles. Ich frage dich, wie viel muss noch passieren? Wie lange spielst du dieses Spiel, bis dass du endlich sagst, so und jetzt gehe ich zu Jesus. Jetzt liefere ich mich ihm aus. Und wir sind Meister darin zu meinen, wir haben alles im Griff. Wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das gebacken. Wie viel muss noch passieren? Wie viel muss geschehen in deinem Leben? Wie weit willst du es treiben lassen, dass du endlich umkehrst und sagst, so Jesus, ganze Sache. Wenn du merkst, dass du in so einer Situation bist, versuch nicht, und das ist echt eine Ermutigung, was Jairus und Jesus uns hier zeigen, versuch nicht erstmal, okay, ich habe Jesus jetzt echt ganz schön lange warten lassen. Ich habe es immer mit meiner eigenen Sache probiert und das funktioniert nicht. Ich muss mich jetzt irgendwie bessern, damit ich es auch wert bin, zu Jesus anzukommen. Schieb das beiseite. Das ist Gesetzlichkeit. Das ist Werksgerechtigkeit. Du versuchst, dich angenehm zu machen. Unser Text zeigt uns, du hast das nicht nötig. Wenn du das erkennst in diesem Augenblick, du hast Jesus in deiner Not, in deinem Problem vernachlässigt. Es steht nichts im Wege, jetzt zu stoppen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich jetzt. Sei mutig. Du brauchst nicht erwarten, dass Jesus sagt, also, jetzt kommst du. Nee. Die Öffnungszeiten sind leider vorbei. Die Sprechzeiten beginnen erst wieder nächste Woche. Jesus ist sofort da. Es wirkt irgendwie so, das ist ja nicht geplant gewesen. Jesus hat ja nicht gesagt, lass uns auf die andere Seite, weil da jemand auf mich wartet. Das ist eigentlich eine Unterbrechung, ein Zufall sozusagen. Aber es ist so, als wenn Jesus schon innerlich die ganze Zeit seine Hände ausstreckt und wartet, dass da jemand kommt und reinschlägt. Versteht ihr? So ist Jesus. Und so ist Jesus auch hier unter uns heute. Er sieht unsere Not. Er weiß, was Sache ist. Und Jesus steht nicht mit dem Rücken zu uns, sondern er ist frontal auf uns gerichtet und hält schon seine Hand und wartet, dass wir zur Besinnung kommen und sagen, okay, ich hab's nicht verdient. Meine Wege waren eigene Wege. Und du bist jetzt für mich der letzte Notnagel. Ist für Jesus okay. Sei mutig und dennoch möchte ich uns ermahnen für diejenigen, die sich als Christen sehen und bezeichnen, die meinen, Nachfolger Jesus zu sein. Ich möchte dich fragen, wie gehst du in Nöten mit Jesus um? Ist er auch deine letzte Option? Oder ist Jesus die Person, wo du sagst, wenn du in eine Krise, in eine Not hineinschlitterst, dass er wirklich deine erste Option ist. Ich möchte dich wirklich einladen und ermutigen, dir diese Frage zu stellen. Denn wir als Christen haben auch das Potenzial, überall woanders um Hilfe zu suchen, 1000 Gespräche auch mit Christen zu führen, aber wir kommen nicht darauf zu sagen, und jetzt beten wir. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wenn wir so wie sonntags zum Beispiel zusammenkommen und wir einander erzählen, das passiert ja hier sehr rege. Dass wenn ich sage, hey Dori, ich habe hier was erlebt und das mit meinem Beruf, das ist gerade echt schwer, dann ist es gut, wenn wir miteinander reden. Aber ich wünsche mir, dass Dori sagt, Waldemar, diese Not sollte uns sofort zu Jesus bringen, wir beten. Ich bete für dich. Ich möchte euch ermutigen, in den Situationen, wie ihr steckt, nicht zu sagen, Bruder, ich werde für dich beten. Ich behaupte, in 90% der Fälle vergessen wir es und tun es nicht. Wem ist es schon passiert? Und die sich nicht gemeldet haben, wir reden danach nochmal. Ich glaube, das passiert uns, weil wir sind vergesslich. Und ich denke manchmal, boah, wie viele Leute nicht an einem Tag schon gesagt, ich bete für dich, ich bete für dich, ich bete für dich, ich bete für dich. Und danach bin ich doch mit meinem eigenen Kram beschäftigt. Warum nicht eine Kultur einüben, wo wir sehen, sofort, du hast eine Not, ich bete jetzt für dich. Jesus ist jetzt präsent. Er wartet nicht in meiner kleinen Stube, wo ich alleine bete. Übt Fürbitte, wenn ihr zu Hause seid. Betet für eure Geschwister. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber wir werden eine ganz andere Sensibilität dafür bekommen, wenn wir sofort miteinander ins Gebet gehen. Und ich freue mich, wenn nach dem Gottesdienst einige in den Plätzen so zurückbleiben und einige, oft Schwestern, sich dann dazusetzen, zuhören und wenn man dann beide Partner, Gesprächspartner beten sieht. Das ist ermutigend. Wir labern nicht nur, sondern wir laufen zu Jesus. Okay. Jairus ist in den letzten Zügen. Jesus ist der Notnagel und der Notnagel sagt, okay, wir gehen los. Was ist da in Jairus vorgegangen? Ich glaube, Hoffnung. Es ist nicht aussichtslos. Meine Situation kann jetzt verändert werden. Es wird jetzt alles wieder gut. Und Markus macht was sehr, sehr Interessantes. Anstatt, dass wir jetzt auf einmal im Haus ankommen bei Jairus und er jetzt sein Problem gelöst bekommt, heißt es, Jesus geht mit ihm. Sie gehen los. Ja, Jesus ist dabei. Super, Jesus ist bei mir. Und auf einmal lesen wir 25 bis 28. Plötzlich und unerwartet passiert etwas ganz, ganz anderes. Pläne werden durchkreuzt. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Plötzlich geht es um eine ganz andere Person. Moment mal, was passiert dort? Dort mitten in der Volksmenge ist eine Frau, die seit 12 Jahren unter Blutungen leidet. Das ist ja schon schlimm genug, so körperlich zu leiden. Und wenn wir den Text genau lesen, dann hat sie Leid von den Ärzten davon getragen. Also die Therapien sogar waren leidvoll. Nicht nur ihr körperliches Leiden war leidvoll, sondern sogar das, was die Ärzte mit ihr gemacht haben, war sogar noch leidvoller. Und es wurde alles immer schlimmer. Neben dem Medizinischen sehen wir das Finanzielle. Sie ist bankrott, sie ist fertig mit der Welt. Aber das ist auch noch nicht das Letzte. In der Zeit war es unter den Juden so, wenn du als Frau Blutung hattest, dann warst du unrein. Und dann gab es eine automatische Isolation von allen anderen. Du warst kultisch, religiös, spirituell sozusagen abgeschnitten. Und du durftest mit niemandem in Kontakt kommen. Und jetzt stellt euch das mal vor, für 12 Jahre ein isoliertes Leben zu führen, ohne intime Beziehungen. Mit intimen Beziehungen meine ich nicht Eheverkehr. Ich meine das Miteinander. Mal eine Berührung zu bekommen, eine Umarmung. Sich guten Tag zu sagen, was für uns das absolut Normalste ist, das war für sie nicht drin. Gespräche waren immer auf Distanz. Das muss ein Leben sein, das kann man sich nicht vorstellen. Und wir sehen, dass auch sie alle Optionen in ihrem Leben durch hat. Sie hat schon alles versucht und es wird immer schlimmer. Für mich ist das eine klassische Treibsandsituation. Egal, was du machst, egal, wohin du dich bewegst, du sinkst immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und das ist aussichtslos. Und Markus macht einen netten Hinweis. Das heißt in Vers 26, dass sie vieles erlitten hatte. Und damit bringt er schreibt nicht einfach von Krankheit, er spricht vom Leiden und bringt eine Vokabel hier im Griechischen rein, womit er etwas andeutet und aufzeigen möchte, Jesus ist nicht weit weg von ihr. Mit demselben Wort wird Jesus sein eigenes Leiden in der Zukunft beschreiben und wird genauso sagen, auch der Menschensohn, ich Jesus Christus, werde viel zu leiden haben. Und Markus illustriert uns das und sagt, hier bahnt sich schon etwas an. Denn Jesus identifiziert sich mit ihren Leiden. Jesus sind unsere Leiden nicht fremd, weil er selbst gelitten hat. Deswegen kann Petrus, der das alles miterlebt hat, mitgesehen hat, in seinem Brief sagen, 1. Petrus 3, Vers 18, Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Jesus ist unser Leid nicht fremd. Sie hat das Gefühl, sie ist völlig alleine mit ihrem Leiden und so fühlen wir uns auch oft. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in der Seelsorge mit Menschen sitze, dass die einen Blickwinkel auf ihre Situation haben, als wenn auf dem ganzen Erdball nur sie sind. Nur mir geht's schlecht. Ich leide am allermeisten. Allen anderen geht es gut, aber ich. Verständlich. Das ist keine Wertung, keine Verurteilung. Ich mache das doch auch so. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich leide, im Vergleich zu mir geht's allen gut, aber ich leide jetzt gerade. Und Markus möchte uns zeigen, wenn man das ganze Markus-Evangelium anschaut, die Frau ist nicht allein. Jesus weiß schon zu diesem Zeitpunkt, meine Lieben, das war kein Zufall, das mit dem Kreuz. Jesus weiß zu diesem Zeitpunkt schon, ich bin gekommen, um zu leiden. Versteht ihr? Deswegen ist es nur natürlich, dass Jesus denen begegnet, die gerade leiden. Jesus ist denen nah, die einen tollen Theologieabschluss haben und bei denen alles Paletti ist? Nein, Jesus ist denen besonders nah, die leiden, weil er sich damit identifiziert. Und sie kommt endlich zu jemanden, der sie nicht alleine lässt in ihrer Not, sondern partizipiert, sich mit ihr verbindet, der ihr Leid kennt und noch viel, viel weiter geht als ihr persönliches Leiden. Sie blutet seit 12 Jahren. Die Begegnung mit Jesus ist ein Grund für Jesus, ihre Blutungen zu stoppen, damit er sein eigenes Blut vergießen wird für sie. Versteht ihr? Das, was hier mit dem Leiden und mit dem Bluten angedeutet wird, ist schon ein Vorschatten auf das, was Jesus tun wird. Sie hat Blut verloren, ja, aber Jesus hat sein ganzes Blut vergossen. Und darum kann er ihr Heilung geben und ihre Blutung stoppen, weil er es vergossen hat. Das war keine kostenlose Heilung. Wenn wir gesund werden, dann liegt das einzig und allein daran, dass Jesus den Preis für das, was uns leiden lässt, bezahlt hat. Und hier gibt er ihr sozusagen schon so eine Art Gutschein, was später eingelöst wird, in wenigen Jahren am Kreuz. Wir sehen, dass die Frau fertig mit der Welt ist, eigentlich erbärmlich und armselig. Und dann haben wir eine Frau,
die nichts zu bieten hat, und wir haben einen Jairus, der was zu bieten hat. Und die beiden passen irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und man müsste mal, oh, guck mal hier, der Jairus, der macht viel mehr her als diese Frau. Aber Markus macht hier in unserer Geschichte was Interessantes. Bitte achtet jetzt drauf. In Vers 27 beschreibt Markus diese Frau als jemanden, durch ihre Taten zeigt sie, ich handle wie ein Jünger Jesu. In Vers 27 heißt es, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Ein Jünger wird im Markus-Evangelium daran erkannt, dass er hört, kommt und handelt. Könnt ihr euch noch erinnern an die Predigt? Wir hatten hier einen Flipchart mit den verschiedenen Böden. Welchen Herzensboden hast du? Hörst du Jesu Worte und dann vergehen sie? Oder hörst du Jesu Worte und sie bringen Frucht in deinem Leben? Und wir sehen, dass Markus sagt, dieser Nichtsnutz, diese Frau, die nichts zu bieten hat, ist ein Beispiel für Jüngerschaft. Ist ein Beispiel für eine Person, die Jesus mit aller Hingabe nachfolgt und genau das tut, was Jesus möchte von uns. Versteht ihr? Sie ist völlig, eigentlich ist sie völlig uninteressant. Aber Markus sagt, solche Menschen sucht Jesus. Die nicht nur hören von ihm, sondern hören, kommen und berühren. Und Jesus wird dann später beschreiben, dass es Glaube war, nicht einfach nur eine Tat. Sie hört und vertraut und sie glaubt. Ich finde das ziemlich krass, wie sie hier präsentiert wird, aber man muss schon genau hinhören. Und sich nicht blenden lassen von ihrem Elend, sondern dahinter schauen, wie ihr Herz ist. Und wir sind schnell dabei, sie zu definieren nach, sie ist krank, sie hat kein Geld, sie ist am Ende. Aber Markus macht etwas deutlich. Diese äußeren Festlegungen, die machen zwar Menschen, aber Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht, wie du hörst. Und Gott sieht, wie du handelst. Und Gott wird segnen. Vers 29 und 30a. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Jesus hilft ihr. Sie bekommt die Heilung, die sie sich wünscht. Und hier sehen wir, dass Jesus keinen Unterschied macht, ob du ein angesehener Synagogenvorsteher bist oder ein ausgegrenzter Nobody. Jesus ist für beide da. Jesus macht nicht diese Unterschiede, die wir machen. Und beachtet die Spannung in dem Text, die ist eigentlich überdeutlich und nicht zu übersehen. Wie heißt der Mann? Ihr hört zu, oder? Ein bisschen? So. 1, 2, 3, wussten es. Jairus. Wie heißt denn die Frau? Welchen Beruf hat der Mann? Welchen Beruf hat die Frau? Ist völlig wurscht. Er hat einen Namen, er hat Respekt, er hat Würde, sie hat gar nichts. Sie hat nur ihr Elend. Jesus ist egal. Jesus ist egal, ob du einen Abschluss hast oder ob du nichts hast. Jesus ist egal, ob du angesehen bist, ob du alles im Griff hast. Oder ob du schon seit 12 Jahren am Leiden bist. Jesus macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er sieht beide an und wir sehen, dass wenn wir zu Gott beten, wenn wir anflehen, wenn wir Gott suchen, dann ist das nicht abhängig von unserem sozialen Stand oder von unserer religiösen Gerechtigkeit, die wir an den Tag legen, sondern es ist allein davon abhängig, wie gebrochen und wie verzweifelt wir sind. Wenn du nicht gebrochen und nicht verzweifelt bist, dann wird dein Gebet nichts nutzen. Aber Jesus hört die Gebete, hört das Flehen von denjenigen, die am Ende sind und verzweifelt sind. Und da ist Jairus an der gleichen Stelle wie die Frau. Auch wenn er Geld hat und seinen Stand, nutzt ihm das in der Situation nicht. Am Ende begegnen sie sich auf Augenhöhe. Beide sind gebrochen, beide sind verzweifelt. Und das sehen wir auch daran, dass Jairus als Synagogenvorsteher
einer von der religiösen Elite zu Jesus läuft und sich vor ihm hinkniet, vor ihm niederfällt. Leute, das Akt von Anbetung und Hilflosigkeit, völlige Verzweiflung. Das Gleiche macht die Frau auch. Sie fällt auch vor ihm nieder und bekennt ihm alles. Beide haben ihr Gesicht zu den Füßen Jesu. Und darauf kommt es an. Wenn du gebrochen und verzweifelt bist, dann sind das die besten Voraussetzungen, dass Jesus für dich da ist. Aber wenn du stolz bist und denkst, dass du das alles hinkriegst, dann wirst du keine Hilfe bekommen. Wisst ihr, wenn unsere Hände geschlossen sind, dann kann man sie nicht füllen. Nur leere Hände können gefüllt werden. Ein alter Prediger sagte, Gott füllt Bettlerhände. Bist du bereit, vor Jesus zu betteln? Oder meinst du, nee, das habe ich nicht nötig? Hallo? Ich bin rechtschaffener Christ. Jesus sucht Menschen, die bereit sind zu betteln. Zu sagen, ich hab nichts. Ich hab nichts zu bieten. Wir haben Menschen unter uns, die so beten. Wir haben Menschen unter uns, die so suchen. Gott segne dich und er wird dir Antwort geben. Ich möchte dich ermutigen, dass du, egal in welchem Stand du dich befindest, dass du betest. Diese Passage zeigt mir, Gott hört nicht nur Pastoren, sondern er hört jeden. Und interessant ist, der engste Kreis, die zukünftigen Apostel, sind ganz nah bei Jesus. Ganz, ganz viele Menschen sind nah bei Jesus. Aber die Ausgestoßene ist irgendwie ihm gerade am nächsten. Alle sind nah dran, alle drängeln und zerdrücken ihn fast. Du kannst ganz, ganz nah dran sein an Jesus und dennoch nicht mit Jesus verbunden sein. Und ich bete, dass wir nicht ein Ort sind, wo sich langsam alles drängelt und eng wird. Aber da ist niemand, der ist verbunden mit Jesus. Ich möchte uns fragen, wem wir gleichen. Gleichen wir der Masse, die ganz nah dran ist, augenscheinlich, aber doch keine Kraft von Jesus empfängt? Oder sind wir bereit, alles niederzulegen? Vor Gott zu verzweifeln. Nicht wegen Gott zu verzweifeln, sondern vor Gott zu verzweifeln und Kraft von ihm zu empfangen. Die anderen empfangen keine Kraft. Die, die es am besten wissen, also die Prediger der Apostelgeschichte, die haben keine Ahnung, was da abgeht. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die sind überhaupt nicht in der Verbindung mit Jesus gerade. Aber diese Ausgestoßene. Und das heißt, dass sie fühlte, dass sie Heilung bekommt. Und wisst ihr, was ich ganz spannend finde? In Vers 30 heißt es, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Das heißt hier, Jesus erkennt die, im Griechischen heißt es, die Dynamis, die von ihm ausgegangen ist. Das ist ein Wort, das wir auch kennen. Ihr kennt das Wort Dynamit. Auch Dynamik, ja, aber es geht eher um die Durchschlagskraft. Ja, und Dynamit hat durchaus Durchschlagskraft. Es ist interessant, dass was Jesus gibt, ist diese Durchschlagskraft, wo wir das Wort Dynamit her haben, er gibt Dynamis. Und Jesus sagt, als kurz bevor er in den Himmel fährt, sagt er zu seinen Jüngern, wartet hier an diesem Ort, ihr werdet Dynamis aus der Höhe empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch gekommen ist. Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Er schenkt uns sich selbst, seine lebendige Kraft. Und wisst ihr, was ich krass finde? Es gibt immer wieder Momente, wo wir Gottes Gegenwart erfahren. Ich hoffe, dass wir das erleben. Wo wir seine Liebe spüren und erfasst werden von dem, was Gott ist und wie er zu uns ist. Und wisst ihr, was mir dieser Text sagt? Wenn wir solche Momente erleben der Heiligkeit und Präsenz Jesu, dann sind nicht nur wir, die wir das erleben, sondern Jesus fühlt das in sich. Merkst du, welche Verbindung Markus hier aufbaut zwischen dem Gläubigen und zwischen Jesus? Es ist nicht nur so, dass Jesus da wie so eine Art Big King auf seinem Thron sitzt und seine Gaben verteilt. Hier noch ein Häppchen, hier noch ein Leckerli. Wenn der Gläubige etwas von Jesus empfängt, dann spürt Jesus das in sich selbst, dass gerade Kraft vor ihm ausgeht und er tief verbunden ist mit dem Gläubigen. Das nächste Mal, wenn du die Kraft Gottes erfährst in deinem Leben, erinnere dich. Nicht nur du fühlst gerade, was in dir abgeht, sondern Jesus fühlt es selbst in sich. Es ist Wahnsinn, was uns dieser Text beschreibt, wie Jesus selber die Dinge erlebt, die er mit uns macht. Wir sind keine Marionetten, die irgendwie einfach robotermäßig da rumtanzen, sondern da passiert etwas. Verstehst du? Wenn du Kinder hast, dann wirst du das vielleicht zu einem gewissen Teil verstehen. Dass da etwas passiert, das lässt sich nicht kalt, sondern du hast so eine emotionale Verbindung. Und bei Jesus ist es viel, viel mehr, weil seine Verbindung ist nicht nur emotionaler Art, sondern geistlicher Art. Und toppt alles, was du als Elternteil irgendwie erleben könntest. Jesus ist so nah. Das musst du dir mal reinziehen. Vers 30 geht aber weiter. Und er wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt. Und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Wisst ihr, wir sind noch gar nicht so weit in der Geschichte. Jesus ist noch unterwegs mit Jairus. Jairus, denkst du, hey, ich habe Jesus an meiner Seite. Wir gehen dort lang. Die letzten Züge, meine Tochter krepiert gerade. Aber Jesus ist bei mir, ich habe Hoffnung. Und dann passiert da etwas, was er gar nicht mitbekommt. Und auf einmal geht er weiter und merkt, wo ist Jesus? Jesus war gerade noch hier. Und dann schaut er sich, und Jesus ist stehen geblieben. Und er ist nicht nur stehen geblieben, er hat sich umgedreht. Jesus, du warst gerade da. Der Text hat uns gesagt, und Jesus ging mit ihm. Jesus bleibt abrupt stehen und dreht sich um. Das ist ein Moment, wenn ich Jairus wäre, ich würde radikal ausflippen. Denn das, was Jesus macht, ist menschlich gesehen absolut unverantwortlich und irrational und aus menschlicher Sicht dämlich. Denn es gibt hier durchaus einen Konflikt. Wer ist jetzt wichtiger? Die Frau, die seit 12 Jahren leidet, oder die Tochter? Da sag ich, hallo, chronisch krank, das läuft nicht weg, das ist morgen auch noch da. Aber meine Tochter, die ist in den letzten Minuten. Jesus, verstehst du nicht, dass du jetzt kommen musst? Wir haben keine Zeit. Es ist schon, wie die Uhr schlägt, was sagt man, 13? Ihr wisst, mit Sprichwörtern habe ich es manchmal nicht so. Fünf nach 12. Fünf vor 12. Nein, hier ist schon nach 12. Das Schöne ist, die Ausländer in unserem Raum, die denken so, und? Ich habe gar nichts gemerkt, was war falsch. Wenigstens habe ich weniger auf meiner Seite. Jairus hätte sich beschweren können. Er hätte gesagt, das funktioniert hier nicht. Du handelst auf eine Art und Weise, die ist unzumutbar. Jesus, das kannst du nicht mit mir machen. Du kannst mir doch nicht das Gefühl geben, eben gerade, hey, ich gehe mit dir mit. Ich mache dir keine Vorwürfe, dass ich dein Notnagel bin. Ich komme mit dir mit. Ja, meine Tochter hat Hoffnung, denn Jesus kann große Dinge tun. Und jetzt lässt du mich einfach stehen. Du lässt mich ins Leere laufen und du bleibst stehen und drehst dich sogar um in die andere Richtung. Und fühlen wir uns nicht auch so manchmal, Jesus, das ist unzumutbar? Ich kann mich doch noch erinnern, wie Jesus mit mir gekommen ist, wo ich eine Verheißung bekommen habe, wo er in mein Leben getreten ist. Jetzt wird es besser. Und dann gehe ich Schritt und dann gehe ich Schritt und auf einmal habe ich das Gefühl, ich bin allein. Für Jairus sind das alles nur Verzögerungen. Aber Jesus hat seine Gründe, warum er das macht. Auf diesem kurzen Weg, in dieser krassen Not, schiebt Jesus eine Einheit Jüngerschaft rein. Und Jairus soll hier etwas lernen. Er soll durchhalten, bis es weitergeht. Vers 33 und 34. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Okay, alle schauen sich dieses Spektakel an. Jairus auch, wird für später wichtig. Diese Frau wollte das nicht. Die wollte nicht diese Aufmerksamkeit. Denn Jesus hatte sie ja nicht gesehen. Wer war das jetzt? Die Frau wollte nur die Heilung und wollte dann wieder verschwinden. Ich möchte nur mein Geschenk abholen. Ich möchte nur den Segen Gottes haben. Ich möchte nur den Segen Jesu haben. Mehr brauche ich nicht. Bin schon zufrieden. Ich gehe wieder weg. So wichtig bin ich nicht. Bin schon trainiert, in Isolation zu leben. Und Jesus macht etwas, was ziemlich herausfordernd ist. Er führt sie fast öffentlich vor. Rantreten. Was hier passiert? Jetzt stellt euch mal vor, eine Frau, die so isoliert in der Gesellschaft lebt, muss jetzt auf einmal so sich präsentieren, alles sagen, was sie gemacht hat. Und durchaus ist hier ein kritischer Moment, weil sie als unreine Frau Jesus berührt und damit ihn verunreinigt. Sie muss quasi sagen, ey, ich habe das Gesetz gebrochen. Das ist ein heißer Moment in diesem Augenblick. Aber Jesus fordert es ein. Und Jesus prüft, so wie er gerade Jairus prüft, prüft er ihr Durchhaltevermögen. Frau, da musst du jetzt durch. Du musst jetzt durch diese Situation. Du weißt noch nicht warum. Was wollte Jesus? Was hat er damit bezweckt? Versteht ihr, sie hatte so eine Art magisches Verständnis. Wenn ich ihn berühre, dann habe ich alles, was ich brauche. Und Jesus wollte dagegen vorbeugen, dass es nicht um Magie geht. Dass er nicht so ein Zauberer ist, wo man einfach mal so ein paar heilige Gebete spricht, was heute in vielen Kirchen praktiziert wird. Einfach nur seine rituellen Formen abbeten und dann soll irgendwas passieren. Jesus verhindert dieses Denken. Er sagt, das hat hier nichts mit magischem Denken zu tun. Jesus konfrontiert sie, weil sie in die Beziehung kommen soll mit ihm. Denn sie ist von hinten an ihm herangeschlichen. Sie hatte noch nicht mal Augenkontakt zu ihm und hat gesagt, das reicht. Aber Jesus reicht es nicht. Jesus will den Augenkontakt. Jesus will die Beziehung zu dieser Frau vor allen herstellen und ihr sagen, nicht mein Gewand heilt dich, nicht deine Berührung heilt dich, sondern dein Glaube, Leute, hört. Dein Glaube, Synagogenvorsteher, hörst du das? Dein Glaube hat dich geheilt. Und das ist eine riesen Wiederherstellung dieser Frau, was hier gerade passiert. Er zeigt dir, hey, es geht um Beziehung zu mir, zu Gott. Und in diese Beziehung möchte ich dich rufen. Achtet, wenn er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, geht es nicht darum, einige Christen verstehen das aus meiner Sicht falsch, indem sie sagen, ich muss mir nur ganz doll etwas wünschen und dann passiert's. Glaube ist etwas anderes als wünschen. Einfach nur ganz, ganz fest die Daumen drücken. Glaube ist etwas, was in Beziehung geschehen muss. Glaube kannst du auch übersetzen mit Vertrauen. Das bedeutet, dein Glaube hat dich geheilt. Glaube woran? An mich. Denn Jesus hat sie geheilt. Der Glaube war sozusagen das Auto, das Gefährt zu Jesus hin. Versteht ihr? Ich lese mal von meinem guten Freund was vor. Spurgeon. Stützt euch mit eurem ganzen Gewicht. Ich habe das schon öfter gesagt. Stützt euch mit eurem ganzen Gewicht auf Christus. Noch besser wäre es zu sagen, fallt der ganzen Länge nach hin und werft euch auf Jesus, ruht auf ihn. So beschreibt Spurgeon Glauben. Das ist nicht etwas, du hast es dir einfach nur doll gewünscht und dann ist es passiert. Nein, dein Glaube an mich. Dein Vertrauen, dein auf dich werfen auf mich hat dich geheilt. Und ich möchte mit dir in diese Beziehung treten. Und dann sagt er, Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und mit diesem Wort Tochter gibt er ihr viel, viel mehr als körperliche Heilung. Er gibt ihr eine Zugehörigkeit in der Familie Gottes. Und wenn du die ganze Geschichte liest, wirst du sehen, da kommt ein Synagogenvorsteher und sagt, meine Tochter, mein Töchterchen, meine Tochter, deine Tochter ist tot. Diese Frau wird von niemandem Tochter genannt. Sie steht ganz allein. Sie hat niemanden, der ihr eine Familienzugehörigkeit schenkt. Sie hat keinen Vater wie den Synagogenvorsteher, der sagt, ich bin für dich da, ich trete für dich ein, ich hole Jesus für dich. Diese Frau steht ganz allein und hat niemanden. Und Jesus ist denen väterlich gesonnen, die keinen haben außer ihn. Und er nennt sie Tochter, damit sie nicht leer ausgehen muss. Versteht ihr? Das ist ein Hammer, was Jesus hier macht. Das Mädchen wird die ganze Zeit Tochter genannt, die gerade am Krepieren ist. Aber diese Frau steht alleine und ist nur noch unrein. Und er sagt, auch du, liebe Frau, ist meine Tochter. Und das Ganze mutet Jesus ihr zu. Und hätte sie nicht durchgehalten, hätte sie das nicht ausgehalten, dann hätte sie diese Erfahrung nicht gehabt. Und so konnte Jesus sie wiederherstellen und sagen, Leute, grenzt sie nicht aus, sie ist eine Tochter. Ich habe sie angenommen, nehmt auch sie an. Und dieses ganze Gerede könnte bei Jairus, schön, Tochter, was ist mit meiner Tochter? Wann kommen wir mal zu ihr? Und seine schlimmsten Befürchtungen wären wahr, 35 und 36. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Die Umherstehenden, die reißen alle Hoffnungen nieder. Die machen den Notleidenden die Not sogar jetzt noch schwerer. Und das ist für mich ein Wort der Ermahnung an uns, wenn wir mit Notleidenden zu tun haben. Dann sollten wir nicht diejenigen sein, die dem Notleidenden den letzten Hoffnungsfunken, das letzte Vertrauen rauben und niederschmettern. Denn das, was er gerade noch hatte mit Jesus, wird hier kaputt geredet, wird kaputt gemacht. Du hast keine Chance, du hast keine Perspektive, du hast keine Aussicht, dir kann niemand mehr helfen. Die meinen es besser zu wissen. Aber eigentlich hätten sie Jesus sehen sollen und sagen, geht, geht, haltet durch, geht mit Jesus. Uns muss klar sein, dass wenn wir so eine Art von Christsein haben, dass wir selber, und solche Christen gibt es, die nicht mit der Kraft Gottes rechnen, die sie fast verleugnen, diese Kraft Gottes, die es geben kann in solchen Situationen. Dass wenn wir so sprechen, sollte uns gesagt sein, Jesus schert sich nicht die Bohne darüber, was du sagst. Denn unser Text sagt, Jesus überhörte die Worte. Versteht ihr? Die Leute sind gekommen und haben gesagt, dieses Mädchen ist gestorben, was bemühst du den Lehrer? Fertig, finito. Jesus überhörte das Wort. Jesus ist das egal. Und Jesus ist fokussiert auf diesen Jairus und er sieht, dass sein Glaube gerade zunichte gemacht wird und sagt, glaube nur. Wörtlich, glaube weiterhin. Höre nicht auf zu glauben. Er knüpft an seinen Glauben zu Beginn und sagt, glaube weiter. Ja, wie soll ich glauben? Hast du die Frau gesehen, der ich geholfen habe? Hast du gesehen, wie sie geglaubt hat? Sie ist dir ein Vorbild. Geh und glaube so wie sie. Zwei Geschichten, eines mitten in der einen Geschichte verarbeitet. Diese Geschichte soll uns die andere Geschichte erklären. Ich komme allmählich zum Ende. Keine Sorge. So ähnlich wie die beiden sich sind in ihrer Situation, so ungleich sind sie dennoch. Der eine ist fromm und religiös etabliert und sie ist isoliert. Und jetzt wird auf einmal sie vorgeführt und präsentiert als das Glaubensmodell für den Synagogenvorsteher. Und in dem Augenblick soll er merken, er soll sich nicht ärgern darüber, dass Jesus jetzt hier stehen bleibt, sondern er soll durch diese Situation, wo er sieht, dass Jesus jemand anderen heilt, Mut gewinnen. Aber wir funktionieren oft so, und das ist, verzeiht mir, wieder eine Ermahnung, weil ich das oft erlebe. Wenn Christen sehen, oh, mein Bruder kriegt einen Segen Gottes, aber ich gehe gerade leer aus. Neid. Ich will auch. Jesus lässt diesen Segen bei deinem Bruder nicht deswegen zu, dass du neidisch wirst, sondern dass du Mut gewinnst und dass du siehst, wie Gott hier handelt, und das sollst du erleben, damit du mutig und voller Glauben in deine Schwierigkeit hineingehst. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern um ein Jüngerschaftstrainingsprogramm. Du sollst durchhalten lernen. Die Frau musst du durchhalten und Jairus auch. Jairus sollte lernen, eigentlich hat er zur Heilung Jesus bestellt, aber nicht zur Totenauferstehung. Ja? Er musste durchhalten und seine Aufmerksamkeit von seiner problematischen Lage abwenden und auf Jesus schauen. Und das ist mega schwierig. Wenn du im Problem steckst, schau von deinen Problemen weg. Nicht ignorieren, aber schau von deinem Problem weg und schau auf Jesus. Die Probleme haben sich bei Jairus in dem Augenblick zu 100% verändert. Seine Tochter ist tot. Als ich vorhin mit meiner Tochter hier vorne stand, habe ich über die Predigt nachgedacht. Hey, wie wird's mir gehen? Ich würde ausflippen, wenn ich Jairus wäre. Und Jesus fordert, glaube nur, schau nicht auf die Probleme. Deine Probleme verändern sich gerade radikal zu 500%. Aber eins bleibt bestehen und eine Sache ändert sich nicht. Ich bin immer noch bei dir. Wenn sich auch alles dreht in deinem Leben, Jesus verändert sich nicht. Und alle sind in dieser Situation bedrängt und herausgefordert. Denkt ja nicht, Jesus ist nicht bedrängt. Zweimal spricht unser Text davon, dass er bedrängt wurde, nahezu zerquetscht wurde, heißt es in unserem Text. Alle sind bedrängt, aber nur einer bleibt handlungsfähig. Jesus ist bedrängt und wird zerdrückt von allen Seiten. Aber Jesus ist souverän und bleibt in der Handelnden und hat eine handelnde Weise. Letzte Verse lese ich runter und dann. Vers 37 bis 43. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus, Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Es war in der Zeit so, dass man quasi professionelle Weinende engagiert hat, die dann gejammert und gejault haben, manche Flöte gespielt haben. Also da war ein riesen Tumult. Es war also Tradition. Bei uns ist eher still, ruhig und dort wird jalla jalla gemacht. Ja. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Achtet mal, wie Jesus auf Herausforderungen schaut. Für Jesus ist ein Tod nur ein Schlaf. Und sie lachten ihn aus, als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er griff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talitha kum. Wörtlich, das ist ein Kosewort, Schätzchen. Zeit aufzustehen. Wie ein Vater das morgens bei seiner Tochter macht. Schatz, aufwachen. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre. 12? Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Jairus hat in seiner Situation nie damit gerechnet, dass Jesus ihn so herausfordern wird. Er hat gedacht, entweder sagt er ja oder nein, aber dass er mich durch so einen Durchhalteprozess, Ausharrungsprozess, Geduldsprozess führt, hätte ich nie im Leben gedacht. Und wir lernen daraus eine Lektion von der Frau und von dem Mann. Jesus will, dass wir noch mehr durchhalten, damit uns noch mehr geschenkt wird. Er hat jetzt hier nicht eine geheilte Tochter, sondern eine, die von den Toten auferstanden ist. Diese Frau hat nicht nur eine Heilung, sondern sie hat eine Wiederherstellung in der Beziehung zu Gott und in der Community, wo sie gelebt hat. Der Text sagt uns, du musst Jesus nicht verstehen. Du musst Jesus vertrauen. Wenn du versuchst, Jesus zu verstehen, warum er das gerade macht bei dir, und wenn du Pastoren fragst, warum ist das so? Jesus sagt hier uns durch diese Linien, die wir gelesen haben, du brauchst mich nicht begreifen, das kannst du sowieso nicht. Du sollst mir vertrauen. Und das ist was anderes. Meine Gedanken sind höher als deine. Und das, was ich mit dir mache, auch deine Durststrecken und deine Wüstenzeiten, sollen dazu dienen, dass du mehr beschenkt wirst. Verstehst du jetzt nicht? Ist okay. Glaube nur. Wenn du zu Jesus gehörst, dann sage ich dir, halt durch. Jesus geht mit dir. Und Markus macht uns Mut, durchzuhalten und nicht an der Fähigkeit Jesu zu verzweifeln, dass er retten und heilen kann. Und das haben wir so nötig. Und Markus gibt uns einen Grund dazu, daran zu glauben. Amen.